Ja, ich sage guten Tag. Heute ist ein guter Tag wieder und wieder hören wir das Wort Gottes und ich habe ein gutes Thema. Bilde dir nichts ein. Ich werde heute etwas über Einbildung sprechen und Bildung, was Einbildung ist und positives Denken, was auch immer sein mag. Auf jeden Fall, und ich lade euch auch gleich ein für Sonntag. Morgen wird das gute Thema sein, Gottes Geist und mein Gefühl und meine Gefühle. Wie werde ich mit Gefühlen fertig? Das ist das ganze Wochenende auch so das Thema gewesen. Gefühlsverarbeitung und Aufarbeitung der Vergangenheit, der Verletzungen und etc. Wir haben vor Jahren mal bei uns in der großen Kirche einen Mann gehabt, der war in am Büchertisch und hat für über 300 Euro Bücher gekauft. Dann ruft mich die Bücherverkäuferin an und sagt, Bruder Matulis, komm, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, Bruder, brauchst du die Bücher? Kannst du auch die Bücher bezahlen? Ja, ich bin mit Aschenputtel verwandt. Da wusste ich gleich, mit wem ich zu tun habe. Weißt du, dass es nicht etwas jemand war, der nicht ganz normal war. Ich bin mit Aschenputtel verwandt. Und man kann sich so viel einbilden. Und da hat sich ganz fest, war ganz fest überzeugt, dass er mit Aschenputtel verwandt ist. Ist ja nur eine Geschichte, nur ein Märchen. Nur nebenbei. Satan ist ein großer Meister der Illusionen, der Fantasie und der Einbildung. Der suggeriert den Leuten dies und jenes ein. Es ist nicht so, wie es aussieht, weißt. Die Verführung wird groß sein, die Verblendung wird groß sein. Und die Leute werden sich einbilden. Ich bin was. Ich bin was Besonderes, was Einmaliges. Obwohl sie da nichts anderes wie eine Luftblase sind. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was ist wirklich in unserem Leben los? Was sind wir wirklich wert? Das sind zwei Jungs, die unterhalten sich, sind Söhne eines Bauern, gehen übers Kornfeld, ihr Vater begleitet sie, sie machen so einen Sonntagsspaziergang und dann sagt der eine Junge zum anderen, guck mal, was für Unterschied. Die einen Körner oder Ähren, die stehen gerade und die anderen hängen Kopf runter. Wenn ich der Papa wäre, ich würde die Ähren ausraufen, die so gebückt sind und so weiter. Und der Vater hört und sagt, Jungs, ihr seid dumm, wisst ihr was? Die, die so gerade stehen und den Kopf hoch haben, die sind leer, die haben kein Korn, das ist nur Stroh. Und die, die ihren Köpfe hängen, das sind volle Ehren. Also da ist volles Getreide, ihr würdet genau das Verkehrteste machen. Und so sind viele Menschen, die ihren Kopf hochhalten, hochnäsig sind und dergleichen. Ich bin mal in St. Petersburg, laufe durch die Stadt, also das ist in Russland, laufe durch die Stadt, besuche so verschiedene Geschäfte, schaue die Stadt an und da ist eine Hundeausstellung und da gehen die Leute mit ihren Hunden, die Damen vor allem mit geschmückten Hunden, mit Schleife in den Haaren und da sieht eine andere Frau oder eine Frau sieht, dass die andere mit auch so einen Hund hat, genauso wie ihr und auch, hat auch eine Schleife auf dem Kopf vom Hund, dann sagt sie, komm, wir gehen nach Hause, wir gehen dort nicht hin. Einbildung. Weißt du, die Leute bilden sich was ein, sie sind besser, sie sind was anderes, was auch immer sein mag. So, es stimmt, die Ehren, die Korn haben, die neigen sich und Menschen, die demütig sind, die haben was in sich und Leute, die immer nur gerad sind und sie was einbilden und stolz sind und so weiter, arrogant sind, die haben nichts zu bieten. Es ist so wichtig, wir müssen die Leute nur anschauen, wie sie sich verhalten. Ich habe in Heilbronn ein paar Millionäre in der Gemeinde gehabt und ich habe an diesem was gelernt. Da war einer, der hat sogar Nagel aufgehoben von der Straße, wenn er ging und war ganz einfach und schlicht gekleidet, hat von der Telefonzelle, damals gab es noch keine Handys, von der Telefonzelle aus telefoniert, sagte ich, da telefoniere ich nicht so lang, wenn ich von der Telefonzelle telefoniere. Und so ist es zu seinem Geld gekommen, weil er sehr sparsam war, sehr genügsam war und den hat man gar nicht angesehen, dass er so viel Geld hat. Der andere, der protzte mit seinem Mercedes und gleich zwei Mercedes und Sportwagen und was er alles hat. Einer, der was hat, der muss nicht zeigen, dass er was hat. Oder einer, der was kann, muss nicht zeigen, was er kann. Ja, das Innere, die inneren Werte zählen letztendlich. Einbildung ist auch eine Bildung. Der Teufel ist der Urheber des Stolzes und ich spreche heute ein paar Gedanken über den Stolz. Stolz ist eine Sünde, ein ganz großes Problem, auch bei vielen Christen. Stolz. In Römer Kapitel 12, Vers 3 heißt, durch die Gnade, die mir zuteil wurde, sage ich jedem von ihnen, haltet nicht zu viel von euch, habt nicht eine hohe Meinung von euch selbst. Es zählt sowieso nicht, was wir denken, was wir einbilden, sondern was wir wirklich in den Augen Gottes sind. Wie sieht Gott mich? Was denkt Gott über mich? Was sagt der Gott? Was sagt der Herr über mich? So ist es nicht immer das Gute, dass wir den Kopf ganz oben haben, sondern jeder soll nach dem Maß leben, wie der, sein Glaube ist, seine Erkenntnis und so weiter. Und wir sollen bescheidene Gefühle haben, steht dort im Römer Kapitel 12, Vers 3. Bescheidene Gefühle. Wir sollen ganz schlicht und ganz einfach sein, uns nicht viel einbilden. Des Menschen, das Auge sieht, was vor Augen ist. Er sieht nur das Äußere, was der Mensch äußerlich ist, aber nicht, was er innerlich ist. Das kann nur Gott sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Er sieht das Äußere, das Saubere, das Adrette. Und innen kann man Schmutz und Dreck und Müll zeigen. Nicht alles, was glänzt, hat mein Vater immer gesagt, ist Gold. Es geht nicht immer danach, was wir sehen und so weiter. Das kann sehr uns täuschen. Jakob wurde ja ein Täuscher, täuscht seinen Vater. Ja, die Hände, die sind mit Fell bezogen gewesen. Das sind die Hände von einem, vom Esau. Aber die Stimme, die ist von Jakob. Also man kann so täuschen, man kann sich verstellen. Und später wurde auch der Jakob selbst von seinen 10 Söhnen getäuscht, als der hier das Kleid, blutgetränkte Kleid bekommen hat in 1. Mose 37. Da täuschten seine Söhne ihn: Papa, guck mal, wir haben unterwegs das Kleid, blutgetränkte Kleid gefunden, das du mal für den Josef genäht hast. Es muss was Schreckliches passiert sein. Und Jakob ging nach dem, was die Brüder oder seine Söhne ihm erzählten, nach dem Äußeren. Er hat nicht DNA untersucht und er hat sofort gemerkt, das ist Tierblut, das ist kein Menschenblut, aber er glaubte von dem, was er sah und was die Jungs erzählten, nach dem Äußeren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nach dem Äußeren gehen. Als die Söhne des Jakob erzählten haben, das ist das Kleid von unserem Bruder Josef, und dann haben sie noch geheult und Theater gemacht und so weiter. Und da zerriss Jakob seine Kleider und legte sich einen Sack an und fastete viele Tage und so weiter. Mein Sohn ist tot. Und dabei lebte Josef. Und ihm ging es gar nicht so schlecht im Haus des Potiphar später. Viele Leute leiden Depressionen, so wie der Jakob. Er war schwermütig, wollte nicht mehr leben. Er dachte, mein Leben ist gar nicht wert. Wenn der Josef nicht mehr lebt, wozu soll ich noch da sein? Und Satan ist ein Meister, Täuscher, der einfach täuscht die Menschen und versucht, mit allem Möglichen zu täuschen. Ich werde nicht vergessen, in Westdeutschland gab es eine Welle, David Copperfield, der hat die Löffel verbogen. Und das ging in den Medien, Fernsehen und so weiter. Der verbiegt die Löffel. Und Leute haben das nicht geglaubt. Aber das war alles nur Täuschung, eine optische Täuschung. Das sah so aus, verstehst du? Und dann hat er gespielt, so ein Trickspiele. Satan verkauft Illusionen. Ihr Lieben, blufft die Leute durch äußere Erscheinungen. Der Teufel arbeitet mit optischen Täuschungen. Das ist so wichtig. Dieser Täuscher, also dieser Copperfield, der hat auch in New York mal eine Vorführung gemacht, eine Veranstaltung. Und er sagt, ich werde die die Freiheitsstatue verzaubern und die wird verschwinden. Und tatsächlich, die Leute, der hat so lange geredet, er wird die Freiheitsstatue jetzt verzaubern, die wird weg sein, und hat dann das Fenster aufgemacht. Leute, schaut her, die Freiheitssäule ist nicht mehr da. Und wer sieht noch die Freiheitssäule? Und die meisten haben gesagt, nein, wir sehen es nicht. Und alles nur durch Tricks. Er hat den Leuten was eingeredet, einsuggeriert. Und dann sagt er, aber jetzt werde ich die Freiheitssäule wieder hervorbringen. Und seht, was sieht er jetzt? Die sagen, die Freiheitssäule. Und das ging durch die Fersen, durch das Fernsehen, durch die Presse. Er kann verzaubern, dass dies verschwindet, aber nur in der Fantasie, im Sinn und in den Gedanken der Menschen. Und alles, was so als Täuschung ist, und auch der Glaube, ich möchte nachher auf einen Punkt zu sprechen kommen, auch der Glaube ist nichts anderes als eine Suggestion. Ich bild mir was ein, ich red mir was ein, ich sing mir was vor, ich bete was an. Und der Teufel hat dem Herrn Jesus auch die ganzen Reiche gezeigt eines Tages. Und er sagt, das alles kannst du haben, Herr, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Und der Teufel konnte alle Reiche dieser Welt, der damals bekannten Welt, dem Herrn Jesus zeigen. Die ganze Einbildung passiert in der Fantasie. Und der Herr Jesus sagt, nee, danke, spar dir deine Mühe. Satan ist darauf spezialisiert, was nicht reell ist, reell zu zeigen, zu präsentieren, so als reell, dass es erscheint, die Freiheitsstatue verschwindet. Und alle haben behauptet, sie haben es wirklich gesehen, wie er die Freiheitsstatue weggezaubert hat. Die war nicht mehr da. Obwohl sie tatsächlich da war und da gar nichts passierte an dieser Freiheitsstatue. Man suggeriert einem Menschen so lange ein, bis er das wirklich glaubt. Auch das ist mit dem ganzen Coronavirus, das redet man so lange ein, bis die Leute glauben. Und jetzt laufen alle mit Masken, furchtbar, darfst nicht mal mehr einkaufen. Ich bin heute am Gesundbrunnen vorbeigefahren oder auch ja mir erzählen lassen. Da stehen Leute Schlange draußen, die lassen nicht rein. Und da musst du zuerst mal anstellen und dann nur so viele Leute wie rausgehen, so viele dürfen reingehen. Ach, weißt du, das ist ein Zirkus. Und die Leute werden beherrscht von Ängsten. Von Ängsten. Ich darf das nicht. Wir dürfen heute nicht. Und was weiß ich. Der Teufel nimmt eine reelle Situation und durch Falschheit und Täuschung lässt er etwas erscheinen, was, dass das plötzlich wirklich ist. Alle Reiche dieser Welt, sogar vor Jesus kann er noch zaubern. Und was demonstrieren. Simon, der Zauberer. Wir haben in der Bibel einen Zauberer, der sogar erwähnt wird. Er hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Das ist der große Gott. Das ist der große, was der macht. Guck mal, der, was weiß ich, der verlängert die Füße, der verlängert die Hälse, der verlängert die Hände, der verlängert das. Also der hat so Hokuspokus gemacht. Und die Leute haben geglaubt, das ist die Kraft Gottes. Mensch, was der kann. Bis Petrus kam. Bis Petrus kam. Und dann stellt sich raus, was die Wahrheit ist. Denken wir an die Geschichte. Der Kaiser und seine Kleider oder des Kaisers neue Kleider. Diese Geschichte, verstehst, der hat sich eingebildet, der hat die besten Kleider der Welt, die besten Schneider, bis da ein kleiner Bub vorbeikommt und sagt, du, der Kaiser ist nackt. Der Kaiser ist nackt. Satan erscheint zuerst in der Bibel bei uns in 1. Mose, im ersten Buch gleich, im ersten Buch der Bibel, als Schlange und die Schlange spricht. Hast du schon sowas gehört? Dass ein Tier spricht? Das macht die Leute klug. Das bildet die Leute. In 1. Petrusbrief, da heißt es sogar, dass der Löwe brüllt und der Löwe erscheint den Christen, der Löwe brüllt. Viele Leute haben Satans Erscheinungen. Der Teufel ist hinter mir her. Ich werde verfolgt. Ich werde gejagt. Genauso wie dieser Junge da mit dem Aschenputtel. Und am Ende der Bibel, in der Endzeit, da tritt der Drache auf. Und der Drache wird auch etwas ganz Großes demonstriert und gezeigt. Genauso wie dieser Coronavirus. Die ganze Welt fällt auf die Knie und beugt sich von diesem Standbild des Nebukadnezars damals, das, was er gemacht hat. Nur drei Leute glauben es nicht. Diese drei Jünglinge, Sadrach, Mesach und Abednego. Satan hat den Menschen die Augen geöffnet und die Menschen können die Augen nicht mehr zumachen. Und weißt du, was sie gesehen haben? Wir sind nackt. Wir sind nackt. Aber die waren schon immer nackt. Die haben auch nicht vorher gehabt, dass sie da irgendwelche Klamotten anhatten. Wir sind nackt. Der Satan hat die Augen geöffnet und Gott fragte dann, wer hat das euch gesagt, dass ihr nackt seid? Woher wisst ihr das, dass ihr nackt seid? Ja, der Teufel hat gesagt, ihr seid nackt. Jetzt habt ihr die Reinheit verloren, die Unschuld verloren. Jetzt seid ihr blamiert. Und der Teufel redet den Menschen was ein. In Klagelieder Kapitel 1, Vers 8 und folgende Verse, da lese ich, die Menschen haben sich schwere Schuld auf sich geladen und sind zum Gespött geworden. Man wird zum Gespött, obwohl sich gar nicht viel verändert hat. Man lebt genauso weiter wie bisher und man wird zum Gespött. Die lachen mich aus. Ich blamiere mich. Die nehmen von mir nichts ab. Das sind alles Einbildungen, die man sich einsuggeriert. Man hat eine Schuld auf sich geladen. Ja, die verfolgen mich. Der ganze Verfolgungswand kommt auch von daher, dass die Menschen Schuld auf sich geladen haben irgendwo. Wieder Adam, wir sind nackt. Und dann lese ich weiter hier im Klagelieder Kapitel 1, Vers 8 und hier weiter. Wer sie früher verehrte, verachtet sie nun. Und weil sie nackt und nutzlos und schutzlos am Boden liegen, dann fühlen sie sich wertlos. Arbeite deine Vergangenheit ab. Das war das Thema gestern. Weißt du, plötzlich sagt dir irgendjemand, du bist nichts wert und du bildest dir dann ein, ich bin nichts wert, ich habe versagt, ich habe Fehler gemacht. Hier lese ich wieder weiter im Klagelieder in diesem Buch des Propheten Jeremia. Sie aber seufzen und stöhnen vor Scham und wenden ihr Gesicht von ihnen. Sie schauen nicht mehr gerade aus. Man hat keine Freude mehr. Man lässt sich treiben. Ich bin gefallen. Ich habe versagt. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Man redet sich das alles ein und suggeriert sich das alles ein. Der Teufel versteht, uns auf unsere Probleme und Nöte hinzuweisen. Siehste, habe ich dir nicht gesagt, dass du nackt bist? Und dann vergrößert er das Problem. Der Teufel ist ein Spezialist, dass er unsere Probleme vergrößert. Der liebe Gott verkleinert die Probleme. Der nimmt die Schmerzen weg, aber der Teufel vergrößert die Schmerzen. Jetzt denk doch drüber nach, wie schlimm das ist. Wie viele Leute sind an diesem Virus gestorben? Jetzt habe ich die Statistik gelesen von Monat Mai. Oder auch den Monat April noch, so wenig Leute sind noch nie gestorben wie jetzt, wie jetzt in den Tagen hier, wo Corona herrschte, es sind so wenig Leute gestorben. Sogar man hat unterboten im Vergleich zum letzten Jahr, trotz allem. Aber der Teufel versteht die Sache zu dramatisieren. Genauso wie die Aktienkurse, die steigen und sie fallen, je nachdem wie die Stimmung ist. So, der Teufel versteht, alles zu übertreiben, zu dramatisieren, schlimmer zu machen, als es ist. Er macht es nicht besser, er macht es nur immer schlimmer. Denkt es. Wenn irgendetwas kommt und jemand dir erzählt, es ist schlimmer als vorher und dergleichen, dann weißt du, das ist nicht von Gott, es ist vom Teufel. Kannst du einfach widersprechen und sagen, nein, das glaube ich nicht. Weißt du, was Gott sagt? Überwinde und fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor Übertreibungen. Fürchte dich nicht vor den Riesen, fürchte dich nicht vor den gewaltigen, mächtigen und stolzen, fürchte dich nicht. Ja, die Riesen, hast nicht gehört? Der Bruder hat's erzählt, im Kanaan gibt's Riesen und gewaltige Menschen und Städte, uneinnehmbar, richtige Bunker. Und dann haben sie sich ausgemalt, wie sie vor den Riesen stehen. Wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Durch Übertreibung, wir kommen uns vor wie Heuschrecken. Satan versteht, etwas zu übertreiben. Satan hat keine wirkliche Macht über die Kinder Gottes, das darfst du wissen. Er kann nur Gedanken einpflanzen, begießen, so düngen und diese Gedanken hochtreiben. Er hat nur die Fähigkeit, uns mit falschen Illusionen einzuschüchtern, so wie dieser Nebukadnezar den Jungs gesagt hat, wenn ihr nicht niederfallt und anbetet, dann werdet ihr in den Ofen kommen und der Ofen wird 7-mal heißer gemacht werden. Pass auf, was da jetzt kommt. Die Hauptwaffe im feindlichen Arsenal, im Arsenal des Teufels, ist Täuschung, Blenden, Halluzinationen, Geisterbilder, Hirngespinste. Und so arbeitet Satan. Satan arbeitet mit Ängsten. Der ist gestorben und die ist gestorben und jener ist gestorben und Xell ist gestorben. Sind alle gestorben. Wir müssen alle sterben mal eines Tages. Er arbeitet mit Vermutungen, mit Panik, mit falschen Beweisen, mit Statistik. Weißt du was? Statistik täuscht. Ich halte nichts von Statistik. Verstehst du? Von Gerüchten. So, gestern habe ich das Bild von Kain und Abel gehabt. Der Kain hat die halbe Menschheit umgebracht, vernichtet, getötet. Es gab damals nur zwei Leute. Das ist Statistik. Es gab nur zwei, die halbe Menschheit. Und der Teufel arbeitet mit Vermutungen, mit Gerüchten, mit Buschfunk. Hast du das gehört? Sagt es niemand weiter. Wenn du ein Gerücht verbreiten möchtest, du musst nur sagen, sagen Sie bitte niemand weiter. Das habe ich nur Ihnen gesagt. Ja, Buschfunk. Und dann nimmst du es so wichtig, hast du es gehört? Das hat es nur mir gesagt. Und so wird's Panik gemacht. Panikmache ist die Waffe Satans, auch heute in der Wirtschaft, in der Politik. Gerüchte, dass es wie der Feind arbeitet. Sonst hat der Teufel keine andere Macht und nichts über die Kinder Gottes. Und deshalb, ich möchte dich präparieren und ich bete um den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns helfen möchte, dass wir immun sind gegen die ganze Angstmacherei, gegen die ganze Hysterie unserer Tage. Ja, nimm die Corona-Grippe und so weiter oder Virus, einfach das ist nur Hüsterle. Was willst du? Das ist ein Hüsterle. So wie alle Hüsterle all die Jahre war, ein Hüsterle. Verstehst? Aber nicht eine Hysterie. Durch Angstmacherei kann Satan die Herrschaft ausüben. Wir sehen, wie die Leute verrückt spielen heutzutage. und ich arbeite und kämpfe und bete und mache alles und schalte ein, auch wenn ich lächerlich gemacht werde, dass die Masken abgeschafft werden. Das ist die größte Dummheit, was man den Menschen aufgebunden hat. Ja, man will die Menschen nur kontrollieren. Und das siehst du, die Menschen werden beherrscht, die werden kontrolliert. Jesus gibt seinen Jüngern die Macht in Lukas Kapitel 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Macht oder Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und so weiter. Und nichts wird euch auf irgendeine Weise verletzen oder schaden können. Ich gebe euch Macht. Wenn du nicht daran glaubst, dann hast du Macht. An die Macht der Schlangen und Skorpione. Ich werde nie vergessen, ich fahre mit meiner Familie von Norddeutschland runter Richtung Süddeutschland und da bin ich in der Lüneburger Heide irgendwo unterwegs. Da denke ich, hier ist ein schöner Plätzchen, hier ist ruhig auf diesem Parkplatz. Da gehen wir mal ein bisschen ins Gelände und wir machen Mittagsschlaf. Und dann mache ich einen Mittagsschlaf, wir klettern durch ein Loch, durch einen Zaun rein in das Gelände. Gar nicht darauf geachtet, was es ist. Wir liegen und schlafen, meine Kinder spielen. Und dann gehen wir einen anderen Weg raus und dann sehen wir Schilder angebracht. Wir wollten wissen, was auf den Schildern draufsteht. Bitte nicht betreten. Otternzuchtgebiet. Schlangenzuchtgebiet war das. Und wir haben Angst gehabt. Meine Frau ist sogar auf die Zehenspitzen rausgegangen. Wir wollten nicht auf Schlangen treten. Aber wir haben dort geschlafen, gespielt und gegessen. Und ich sage das nur nebenbei. Also das sieht hier so aus, wie bei uns drüben in Litauen es war. So solche Büschel, Grasbüschel. Hier war, dort gab's auch Kreuzottern und Schlangen. Und dann, tatsächlich, dann liest du auf dem Schild. Wenn du nicht weißt, hast du keine Angst. Weißt du aber, dann hast du schon eine Vorstellung. Furchtbar. Kreuzotter. Das ist giftig und so weiter. Aber Jesus sagt, ich gebe euch Autorität. Nimm das großzügig, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Und wir müssen jeden Tag so viel vergiftetes Zeug essen und trinken. Jeden Tag. Alles nur Panikmache. Das, was du mit Danksagung empfängst und wo du Gott loben und preisen kannst, das genieße, das wird dir nicht schaden. Aber in dem Moment, wo du der Angst, dem argen Raum gibst, wirst du umkommen dabei. So schon sterben bei dem Bewusstsein, ich war im Schlangenbrutgebiet. Durch Angstmacherei bekommt der Teufel Herrschaft über uns. Und Jesus gibt uns Macht und Autorität über Schlangen und Skorpione. Satan hat keine Macht über uns, außer wir gewähren ihm. Außer wir erlauben ihm, dass er uns ängstigen kann, auch die Krankheit. Weißt du, es gibt so viele ansteckende Krankheiten und wir sollten vorsichtig sein, aber wir müssen nicht in Panik geraten. Wenn du Angst hast vor irgendeiner ansteckenden Krankheit, bleib zu Hause, bleib im Bett, da bist du am besten aufgehoben. Dann passiert es wahrscheinlich nicht, denn die meisten Leute sterben im Bett. Was sagst du jetzt dazu? Ja, Angst. Aus Angst sterben die Leute. Nicht aus irgendwelchen Dingen. Ich habe eine Kampagne mal gehabt in Süddeutschland gegen Wahrsagerei und Okkultismus und alles mögliche. Also speziell angelegt auf Wahrsagerei. Und ich habe das alles mögliche, alle Argumente aufgezogen, die ich konnte für die Süddeutsche Zeitung damals. Also was Wahrsagerei ist, das ist Humbug. Das ist nur der Glaube an die Wahrsagerei macht die Sache wahr. Nichts anderes. Und dann habe ich einen Fall zitiert aus Florida. Da hat eine Wahrsagerin, eine Frau mit, glaube ich, 30 Jahren war es, gesagt, sie werden mit 30 Jahren sterben. Und ist auch an ihrem 30. Geburtstag gestorben. Weißt du, was da war? Die hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen. Sie wollte an diesem Tag niemand empfangen, niemand hören, niemand begegnen. Und irgendwie klopft es an ihre Tür. Vor lauter Schreck fällt sie vom Stuhl runter, rückwärts bricht sich das Genick und ist tot. Am 30. Tag, am 30. Geburtstag. Der Glaube ist es im positiven wie im negativen Sinn. Macht es. Der Glaube macht es. Und ja, ich habe noch ein paar andere Argumente gehabt über Okkultismus und Spiritismus und Wahrsagerei. Das ist alles nur Glaubenssache. Auch im christlichen Bereich. Auch im göttlichen Bereich, auch im geistlichen Bereich ist es genauso, wie es im anderen Bereich. Nach deinem Glauben wird's geschehen. Im Guten wie im Schlechten. Und dieser Simon verzauberte das ganze samaritische Volk damals. Es gibt keine einzige Möglichkeit, verstehst du, der Sache zu entkommen, es sei denn, du glaubst an jemanden, der größer ist als die Angst, größer ist als der Teufel. Ja, an Gott, dem Allmächtigen. Er gab Autorität, der Herr Jesus, über Schlangen und Skorpione zu treten. Hab den Teufel unter deine Füße. Wir haben mal eine Aktion gemacht in unserer Gemeinde vor Jahren. Haben ihm so Etiketten angefertigt und dann den Leuten an die Schuhsohlen geklebt. Satan ist unter meine Füße. Weißt du, da steht nur Preisschilder manchmal noch drunter bei manchen Leuten. So, Satan ist unter meine Füße. Und die sind eine ganze Weile damit spazieren gewesen. Und weißt du, die haben sich einfach ganz anders gefühlt. Wenn du Probleme hast mit dem Teufel, schreib dir auch so Zettelchen, Kleber so unter deine Füße. Satan ist unter meine Füße, unter meine Schuhsohlen. Du musst ihn nicht genieren. Wir müssen etwas tun für unseren Glauben. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Es ist so wichtig. Ja, wenn du dich zur Verfügung stellst, bereit bist zu glauben, das anzunehmen, es wird passieren. Wenn du dein Ziel verrücken lässt, irgendwelche Art und Weise, es geschieht nach dem, was du machst. Der Teufel versucht alles zu tun, um dich zu verletzen, dass du glaubst ja tatsächlich, dass es so schlimm ist. Es wird jetzt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Er will dich zerstören. Sein Ziel ist, dich zu vernichten, dich fertig zu machen, dich zu begraben. Von Erde bist du und sollst zur Erde werden. Das ist sein Wunsch, dass das Blut, so wie den Abel aufgenommen hat, dich auch aufnimmt. Er will dich vernichten. Sein Ziel ist, dir etwas zu rauben, zu nehmen, das nicht real ist. Er redet es ein. Das gehört dir ja gar nicht. Das steht dir ja gar nicht zu. Und er will dich überzeugen und dich dazu bringen, dass es so ist. So wie die Schlange damals bei der Eva. Die Schlange spricht mit mir. Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du klug, gebildet, du wirst sogar so sein wie Gott. Aufgrund von falschen Annahmen und Argumenten hat der Mensch dann gehandelt und handelt immer noch. Er glaubt, die Menschen gönnen mir nichts. Zum Beispiel die ganzen Nationen, der ganze Krieg hin und her, welche Nation auch immer, die gönnen mir nichts. Die wollen mir was wegnehmen. Die sind besser als wir. Und durch das ständige Vergleichen und so weiter, kriegen wir Hass, Neid, Eifersucht, und Eifersucht ist eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Satan ist ein Profiteur der Angst, der profitiert von den Lügen, die Leute glauben, zerstört, ja, die das glauben, sie zerstören sich selbst, die zerstören ihre Hoffnungen. Ja, mit mir ist hoffnungslos, ich werde nicht mehr gesund. Nimm einem Krebskranken die Hoffnung weg und sag, bei ihnen ist Hopfen und Malz verloren, aus ihnen wird nichts mehr und sie können nicht geheilt werden. Und der Mensch glaubt es, und der wird todkrank sterben. Satan ist einfach Arbeiter dran, dir deine Träume zu zerstören, deine Visionen zu vernichten, einfach dir zu klauen. Bilde dir nichts ein. Ja, löse deine Probleme. Wenn du Probleme hast, und jeder Mensch hat Probleme, wir sind mit Problemen zur Welt gekommen, wir sind in einer Welt geboren, vor lauter Probleme. Und jetzt knack die Nüsse oder erstick. Du hast zwei Möglichkeiten. Josefs Brüder glaubten, wenn sie den Josef in eine Grube werfen oder ihn in die Sklaverei verkaufen, dann haben sie Ruhe von diesem Träumer, Phantasten oder was auch immer, wie sie ihn bezeichnet haben. Dann wird der Vater uns bevorzugen, nicht mehr diesen Bengel da. Ja, sie haben gedacht, wir werden Ruhe haben, aber von wegen. Sie haben nicht diese Stelle von Josef eingenommen. Sie haben nur noch Probleme bekommen, weitere Probleme, bis Josef ihnen begegnet, bis Josef sich ihnen zu erkennen gibt. Das Problem bleibt bestehen, auch wenn du es nicht siehst. Auch wenn der Mensch nicht mehr da ist, das Problem bleibt, dann sind halt andere Leute da, die das Problem machen. Als Jakob das Kleid von Josef sah und sagte, das ist der Mantel meines geliebten Sohnes, ein böses Tier hat ihn zerrissen. Und Josef ist ohne Zweifel, ja, zerrissen. Da könnt ihr reden, was ihr wollt. Der ließ sich nicht mehr trösten. Und ein Mensch, der hier sich was einbildet, den kannst nicht trösten, den kannst nicht belehren, den kannst nicht weiterhelfen. Und beachte die Kraft der optischen Täuschung. Beachte, ja, das Kleid hier, das ist vom Josef. Menschenskind, tatsächlich, ich hab's doch noch genäht. Daran habe ich gearbeitet. Jakob achtet auf die falschen Beweise und macht sich so seine Gedanken Und so arbeitet der Teufel. Er versucht dir ein Bild an die Wand zu werfen, zu präsentieren, und dass du deine Gedanken machst, und diese Gedanken werden zu Mächte. Morgen werde ich über Gefühle sprechen. Vielleicht hast du noch nie eine Predigt über Gefühle gehört, aber Gottes Geist und meine Gefühle. Komm und höre das Wort Gottes hier. Der Teufel versteht, die Gedanken einzupflanzen. Er kann Gedanken nicht lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Jakob ließ sich auf falsche Annahmen sich ein, und für ihn war das reell. Das ist das Kleid meines Josefs. Und er ging nicht mehr drunter. Er ließ nicht mehr nach. Er ließ sich nicht belehren. Er ließ sich nichts mehr sagen. Und ja, aber gerade da hat der Traum Josefs sich zu erfüllen begonnen, wo sich alle vor Josef beugen und wo er hier die fetten und die mageren Jahre hier im Griff bekommt und was arrangiert. Da begann erst gerade der Traum sich zu verwirklichen. Als es äußerlich am Ende war, als es äußerlich nicht mehr ging, da fing was Neues an. Das, was Gott versprochen hat, er ist nicht tot. Auch wenn er tot ist, er ist nicht tot. Er lebt und er ist dabei, den größten Sieg aller Zeit zu erringen für sein persönliches Leben, und er ist dabei, die ganze Familie Jakobs zu retten. Versteht das Geheimnis Gottes. Der Teufel hat Jakob beklaut mit diesem blutgetränkten Kleid, mit der falschen Botschaft, mit der falschen Inspiration. Und er hat ihn eingeredet, Josef ist tot. Josef ist tot. Ja, das haben wir gefunden. Und er hat nichts unternommen. Er ist nicht nachgegangen, hat nicht gesagt, wo habt ihr das gefunden? Wo ist die Stelle? Weißt du, wenn du etwas bekommst als eine Information, du solltest der Information nachgehen. Ist das wirklich wahr? Oder ist es ein Schwindel? Oder ist es eine Lüge? Und du kannst schon auf den Grund gehen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Bilde dir nichts ein. Der Teufel will dich traurig und depressiv machen. Er will dir die Freude am Herrn rauben, die jede Hoffnung am Leben nehmen. Das ist, was der Teufel will. Und er arbeitet fleißig daran. Schau, das ist dieser Rock von Josef. Er will dir glaubhaft machen, dir einreden, dass du es ernst nimmst. Wirklich, das ist wirklich das Kleid Josefs. Und für dich ist alles verloren. Für dich ist die Welt zusammengebrochen. Du bist unheilbar krank. Wenn du diese Nachricht bekommst und eine Diagnose bekommst, dann solltest du unbedingt etwas unternehmen. Sagt, es stimmt, Herr Doktor, das ist wahr, ich bin unheilbar krank, aber es gibt immer noch einen Weg, wie ich geheilt werden könnte. Da gibt es Kräuter, da gibt es Nahrungsmittel, da gibt es, was weiß ich, dass ich etwas unternehme, dass ich Sport treibe, dass ich das und das mache. Und es gibt noch einen Herrgott. Und dieser Herrgott hat alles in seiner Hand. Ja, aber der Teufel möchte dir jede Hoffnung nehmen, dich von jeder Hoffnung abschneiden. Und er redete dann ein, um dich zu Fall zu bringen, dich krank zu machen. Und viele Menschen sind wieder umgekehrt. Auch das ist wieder Einbildung. Den Kopf nach oben, ganz hoch die Nase halten und so weiter. Und er versucht zu beschönigen, er frisiert manche Sachen auf, deine Vergangenheit. Und der Teufel erlaubt, dass du die Sachen übertreibst. Und der übertriebene Sachen, das war furchtbar. Grausig war das. Das war unausstehlich. Weißt du, der übertreibt es noch, unterstreicht noch, vergrößert es. So wie die Pharisäer. Die Pharisäer haben auch eine Krankheit gehabt. Und Jesus möchte auch von dieser pharisäischen Krankheit viele Menschen heilen. Und das ist bei den Christen weit verbreitet, Pharisäertum. Der Pharisäer im Tempel, hör mal, Jesus erzählt diese Geschichte. Und er meint wirklich die Hälfte der Menschheit. Der eine ist als Zöllner im Tempel und betet, und der andere als Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie. Und dann zählte die Leute auf. Viele Menschen, ja, denen ist ihre Vergangenheit, vielen ist die Vergangenheit peinlich. Sie wären vielleicht in einem besseren Haus geboren, hätten vielleicht eine bessere Ausbildung gehabt und so weiter. Und bei ihnen hätte sich vielleicht manches besser entwickelt, aber dann übertreiben sie. Gott, ich danke dir, dass ich besser bin, dass ich das und das tue, dass ich das und das geschafft habe. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn, ich führe meinen Pudel da aus und ganze Weile gehe auf dem alten Friedhof, ich wohne gerade daneben, ist ein schöner Park gewesen, da führe ich meinen Hund aus und da sitzt immer ein Mann, schön angezogen, Aktentasche unterm Arm, sitzt mal dort auf dem Stuhl oder dort auf der irgendein so ein Mauerwerk und der hält sich auf dem alten Friedhof auf. Und irgendwann fasse ich Mut und spreche an, was ich sehe sie schon so lange, ich beobachte sie, geht es ihnen schlecht, weil wir haben Angst gehabt, wir haben Schwule vielleicht hier im Park, dass wir unseren Kindern nicht rauslassen können. Ich wollte genau wissen, und das war ein Treffpunkt auch, eine Ecke war von Schwulen ein Treffpunkt dort auf dem Friedhof. Ich wollte wissen, was ist mit dem Mann los? Oh, dann habe ich gesagt, ich bin Pastor von da drüben, von der Gemeinde, von unserem Gemeindehaus und erzähle ihm so ein bisschen, sagen Sie mir, wenn Sie Probleme haben, dann sagt er, wissen Sie, vor einem halben Jahr bin ich arbeitslos geworden und ich gehe morgens von zu Hause weg, nehme meinen Vesper mit und wenn es Feierabend, ich gehe nach Hause. Du, das war über 30 Jahre, verstehst du? Und heute ist noch viel schlimmer, die ganze Situation in dieser Welt. Viele Leute sind arbeitslos geworden, Hartz-IV-Empfänger und dergleichen. Und dann sagt, gehen Sie nach Hause, sagen Sie Ihrer Frau, was los ist und spielen Sie nicht etwas vor. Weißt du, die viele Menschen täuschen was. Sie sind arbeitslos geworden. Was denken die Leute, was da denken meine Nachbarn? Boris Becker, seine Ex, sie hat ihre Vergangenheit beschönigt, das ging durch die ganze Presse, in der Bildzeitung habe ich das gelesen. Und damit sie besser dastehen kann, hat sie einen Teil ihres Lebens verleugnet, die Michelle. Ja, die stand im Rampenlicht und dann sagt sie in einem Interview, ja, ich bin eine Hostesse und so weiter, ich habe ganz tolle Familie, aber ich möchte meine Familie nicht zur Last fallen und so weiter. Aber irgendein Reporter, und die sind ganz schlau, und die Reporter graben so tief nach, haben sie herausgefunden, dass sie Hartz-IV-Empfängerin mal war. Und als das rauskam, brach für die eine Welt zusammen. Sie hat ihrem Mann was vorgespielt, den Medien was vorgespielt, aus was für einem guten Haus sie kommt. Und lebte als alleinerziehende Mutter von Hartz-IV, von Arbeitslosenhilfe. Verstehst du das? Ich arbeite als Hostess, habe gearbeitet und so weiter, alles beschönigt. Weißt du, auch viele Christen, wenn sie Zeugnis geben, dann erzählen sie noch ein bisschen mehr. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, damals in der Jesus-People-Bewegung, ein Bruder aus der Gemeinde, der war rauschgiftsüchtig, der hat viele Probleme gehabt. Eines Tages kommt er zu mir und sagt, Bruder Johannes, ich gehe nicht mehr mit dir mit in den Veranstaltungen, ich will nicht immer Zeugnis erzählen. Und ich habe etwas entdeckt, jedes Mal, wenn ich was sage, was ich erzähle, ich beschönige mein Zeugnis, ich vergrößere. Ich weiß, es hört sich so gut an, ich war halt rauschgiftsüchtig, das ist okay, aber ich beschönige das alles. Und ich möchte nicht als Lügner dastehen, denn ich habe festgestellt, ich bin nicht mehr wahrhaftig in meinem Zeugnis. Und so viele Christen sind manchmal nicht wahrhaftig in ihrem Zeugnis. Sie erzählen, was für große Sünder sie waren, was für große Verbrecher sie waren, was weiß ich, was sie alles waren. Und Michel musste einräumen, dass sie ja nur gespielt hat. Sie hat nur erzählt, sie wäre eine Hostess, damit sie in einer Agentur irgendwo Anstellung bekommt und angenommen wird. Wie schnell geschieht es, dass plötzlich man von diesem hohen Ross runterfällt und alles in Scherben und in Schutt liegt, um besser dazustehen, um leichter angenommen zu werden. Die anderen sollten mich mögen. Bilde dir nichts ein. Die Bibel sagt, bleibe demütig, denn Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Denk an den Pharisäer und den Zöllner. Gott, ich danke dir. Verstehst du, der war auch ein Lump. Der hat auch viele Dinge getan. Jesus hat einmal diesen Pharisäer und den Witwen verlesen. Die haben eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Jesus hat im Sand geschrieben, mit der Hand wieder weggewischt. Und jeder hat angeguckt, was hat er geschrieben? Lügner, Heuchler, Schwindler, was weiß ich. Einer, der übertreibt, ein Stolzer. Und jeder hat gesehen, ja, Jesus hat gesagt, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie sind alle Ankläger, alle Pharisäer sind rausgegangen und die Frau sitzt immer noch da. Und dann sagt Jesus, Frau, wo sind deine Ankläger? Ja, die sind alle fort. Und dann sagt Jesus, auch ich verdamme dich nicht. Die haben mich alle verdammt. Wir verdammen manchmal Menschen, andere Menschen. Und wir wissen gar nicht, warum er so und so ist. Bei Jesus darfst du dich nicht schämen. Du darfst ruhig du bleiben. So wie dieser Arbeitslose dort auf dem alten Friedhof in Heilbronn. Vor ihm muss niemand mit seinen Leistungen groß aufwarten. Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Verstehst du? Es klingt gut. Man dankt Gott, man gibt Gott die Ehre. Aber Gott will diese Ehre gar nicht haben. Ja, wir möbeln nur unser Image auf. Ich danke dir. Der Zöllner hat gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe die Hölle verdient. Erbarm dich meiner. Beim Heiland darfst du die Karten auf den Tisch legen. Jesus nimmt die Menschen so an, wie sie sind, ohne irgendwelche Schnörkeln und Verschönungen. Auch wenn die Gesellschaft dir nur mit Buhrufe zuruft und die Buhrufe übrig lässt, er nimmt dich so an. Manchmal müssen wir fallen, damit wir wieder vernünftig werden, wieder Boden unter die Füße haben, wieder auf Schlangen und Skorpione treten können. Solange wir fliegen, können wir nicht auf Schlangen und Skorpione treten. Der Herr Jesus hat den ganzen Menschen im Blick, nicht dessen Titel. Es ist schön, das Grabstein von Billy Graham, das ging durch die Welt, als Billy Graham beerdigt wurde. Er war Doktor, er war alles Mögliche. Und dann heißt es, hier liegt der Prediger Billy Graham. Verstehst du, ohne Pastor, Evangelist, Weltevangelist. Der hat zu über 200 Millionen Menschen angeblich gesprochen. Und trotzdem, er ist nur der Prediger gewesen. Johannes der Täufer wurde gefragt einmal, was bist du? Was bist du? Und er war demütig, Kamelhaarmantel gehabt, ledernen Gürtel, lebte von wilden Bienenhonig und sonst noch was. Hat keine richtige Kanzel gehabt, war richtig gar nicht ordiniert, obwohl er ein Sohn eines Priesters war. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und bereite dem Herrn den Weg. Ich bin nur ein Prediger, so wie Billy Graham. Vor Gott sind wir alle Sünder. Denk an Römer Kapitel 3, Vers 23. Und Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und wir werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir sind alle Sünder und wir bleiben Sünder. Geschwister können denken von mir, was ihr wollt. Wir bleiben Sünder, bis wir gestorben sind. Und erst wenn wir gestorben sind, wird der Herr uns aufwecken. Komm raus, Matutis, aus dem Grab. Und dann kommen wir als Heilige. Aber wir sind jetzt schon Heilige. Denn Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, und das waren, ja, Übertreiber, das waren alles mögliche Knabenschänder, das waren Zuhälter, das waren Seeleute in der Hafenstadt Korinth. Und da heißt es, an die Heiligen zu Korinth. Wir sind jetzt schon in Jesus Christus Heilige. Aber von Haus aus, im Fleisch her, da sind wir noch Sünder und mangelndes Ruhmes. Keiner kann sich vor Gott was einbilden. Paulus schreibt einmal, wenn sich einer rühmen will, der rühme sich des Herrn und sonst nichts, dass er Jesus kennt. Der vornehme Pharisäer betete mit langen, schönen Worten. Und so eine gesalbte Litanei hörten die frommen Juden so gerne. So, was hören die Christen auch? Lieber Gott, ich danke dir. Verstehst du, es gefällt den Frommen. Aber wo... Weißt du, was der liebe Gott will und was dem lieben Gott gern angenehm ist? Ein zerbrochenes Herz. Ein Mensch, der weint wie dieser Zöllner dort im Tempel. Unter anderem betete ich danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, wie Diebe, Betrüger, Ehebrecher oder wie jener Zöllner da drüben. Ist darin gefallen? Den Frommen gefällt es. Ja, und galant zog der angenehme Pharisäer, der ist der Herr seines Weges weiter. Aber bei dem ist nichts passiert. Bei dem ist nichts geschehen. Da hat sich in seinem Leben nichts verändert. Aber bei dem Zöllner hat sich was verändert, ihr Lieben. Stolz ist ein großer Feind der Gnade Gottes und unseres geistlichen Lebens. Stolz ist ein Hindernis im Glauben. Stolz war die Ursünde Satans. Und wir alle sind unter diesem Fluch. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, das wollen die Christen unbedingt. Sie wollen Autorität haben über Satan. Sie wollen den Teufel binden, den Teufel vertreiben. Ach, was sie alles so machen möchten in aller Liebe. Jesus hat uns von diesem Fluch erlöst, stolz zu sein. Zeig ihnen, wer du bist. Der Teufel wollte regelrecht in der Versuchungsgeschichte, dass der Herr Jesus herausgefordert wird und er wird provozierte ihn. Zeig doch! Du kannst aus Steinen Brot machen. Ist das nicht was? Die würden dich als König salben. Oder spring jetzt vom Turm runter und er wird dich mit ja, mit den Engeln tragen, der wird dich nicht abstürzen lassen. Zeigt ihnen. Und sogar die Juden haben gesagt, wir glauben an dich, wenn du vom Kreuz runtersteigst. Die wollten immer was sehen. Aber der Herr Jesus hat nichts gezeigt, nichts vorgemacht und vorgespielt. Er war, wer er war. Und das ist, was der liebe Gott will, dass wir das sind, was wir sind und uns nichts einbilden. Das Kreuz durchkreuzt unsere Arroganz, das Kreuz durchkreuzt unsere Hochmut, unsere Eingenommenheit, unsere Einbildung. Ich bin was. Vor Gott kann sich niemand rühmen und sich auch niemand einbilden. Ach, was weiß ich, was ich schon für den lieben Gott getan habe. Was ist das? Wir taten nur, was wir tun sollten, nicht mehr und nicht weniger. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Oder, wenn du dich schon rühmen willst, rühme dich der Trübsale. Wer würde sagen, oh Gott, ich preise dich, dass ich so krank, so elend bin, dem Tode nahe. Preis Gott, du bist immer noch da. Keiner wird sich der Trübsale rühmen. Aber Paulus nimmt sich die Freiheit, schreibt in 2. Korinther noch ein paar Worte. Ich war im Gefängnis, ich war das, hat nirgendwo erzählt, ich habe auf Aeropag in Rom hier in Athen gepredigt, ich habe das und das gemacht. Er schreibt nur ganz nebenbei, ich habe die tollste Ausbildung, die hier ein Jude bekommen kann. Ich war beim Gamaliel, ich bin ein Pharisäer, ich bin aus dem Stamm Benjamin, kann alles aufzählen, aber ich achte alles für Kot, sagt er. Weißt du, was das ist? Ja, sag's, denk, verstehst, dass sie frei überlassen. Ich achte alles für gut, auf dass ich Christus gewinne. Und das ist, der hat sich nichts mehr eingebildet aufgrund seiner Werdegang. Jakobus Kapitel 4, Vers 5 bis 6, da lese ich, Gott widersetzt, widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, und wir brauchen alle Gnade. Der Stolze weiß besser als Gott. Das ist das große Problem. Der kann dem lieben Gott schon vorschreiben, Herr, mach das, Herr, mach das, Herr, mach so, Herr, mach so. Der Stolze lässt sich nicht sagen. Der Stolze überhebt sich über andere und er fängt an, die anderen zu richten. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Lümmel da. Er will die anderen bestimmen und kontrollieren. Das ist der Stolze. Der Stolze will einfach Macht ausüben, er will was Besonderes sein, ich bin ein Auserwählter. Ja, wir sind alles Auserwählte. Gott hat uns bestimmt vor Grundlegung der Welt, seine Söhne und Töchter zu sein. Der Stolze fragt nicht nach dem Willen Gottes, ihn interessiert nicht der Wille Gottes, er will sich nur sich selbst verwirklichen und sich selbst durchsetzen. Ich selbst bin was. Beim Stolzen ist Gott nur sein Diener. Pass auf, was Gott mir aufgeschlossen hat, was ich sagen möchte, das ist mir so wichtig. Weißt, bei vielen Christen ist der liebe Gott nur ein Diener, nur der Laufbursche. Herr, mach das, Herr, mach das, Herr, mach das, Herr, mach das. Ein Laufbursche. Leider haben viele Christen, ja, diese Laufbursche-Philosophie übernommen. Das wird gepredigt. Ja, der Herr macht das, der Herr macht das. Ja, der Herr macht es. Aber der Herr will, dass wir ihm gehorchen. Füll die Krüge mit Wasser. Aber dann, Herr, mach das im Namen Jesu oder im Namen des Jesus, den Paulus predigt. Der arme Gott tut mir heute schon so leid, dass er immer, mach das, Herr, mach das, Herr. Nein, der Herr sagt, mach du das. Mach du das. Und wenn du das gemacht hast, ich werde es schon segnen, deine Händewerk, dein Tagwerk. Bei Jesus müssen wir Diener sein, Knechte und Sklaven sogar. Jesus sagt den Menschen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Nicht der Herr macht's. Der Herr trägt das Bett hier nach Hause. Oder füllt die Krüge mit Wasser. Oder gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, wir haben nur nichts da. Ja, gebt ihr ihnen zu essen. Macht was. Ja, der Herr muss es tun. Du musst von dieser Laufburschenphilosophie erlöst werden. Der liebe Gott ist kein Laufbursche und kein Automat und kein Roboter. Was hat der Herr Jesus gesagt? Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Gott als unseren Diener und Knecht zu missbrauchen, das ist respektlos für mich. Herr, mach das, Herr, mach das. Aber genau das versuchen so viele Christen, dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist Befehle zu erteilen. Heiliger Geist, mach das. Heiliger Geist, mach jenes. Jesus, mach das. Ich will dir helfen zu verstehen. Ich war selbst auf diesem Trip mal. Und ich habe auch geglaubt, der Herr macht alles. Nein, bis der Herr mir gezeigt hat, Johannes, du musst dein Hintern bewegen. Du musst aufstehen. Du musst predigen. Du musst arbeiten. Du musst geben. Du musst gehen. Du musst beten. Du musst helfen. Vor nichts passiert nichts. Und der Herr segnet dann. Der Herr gibt sein Gelingen, seinen Beistand. Aber so viele haben sich gewöhnt von der Religion, besonders Charismatiker und Pfingstler, einfach Jesus und dem Heiligen Geist und dem lieben Gott zu befehlen. Jesus spricht, dass wir ihm dienen sollen, ihm gehorchen sollen. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Viele bilden sich was ein und dann wundern sich, das hat nicht funktioniert. Ich habe geboten im Namen des Herrn, aber der Herr hat es nicht gemacht. Der Heilige Geist hat es nicht gemacht und sind entsetzt, verzweifelt und verzagt. Und die drehen dann fast durch mit ihrer Theologie und Philosophie, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Herr, gib mir das, gib mir jenes. Ja, der Herr will nicht dein Diener sein, dein Servicemann. Gott will kein Roboter sein, der unsere Wünsche erfüllt. Wir sollen seine Wünsche erfüllen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Und dann erst vertrau ihm. Wir müssen uns Gott unterwerfen, um seine Güte zu erlangen. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5 und folgende Verse heißt es, liebe Brüder, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und so weiter, liebe Brüder, unterwirft ihr jüngeren Menschen, euren Ältesten, unterwirft euch, verstehst du, sollst sogar Menschen unterwerfen, als wenn sie Gott wären. Ja, ihr seid alle einander unterwürfig und demütig gekleidet und bekleidet und so weiter. Und Gott widersteht dem Stolzen und Hochmütigen. Mit dem muss sich begleiten. Demütig sein. Und dann wird die Hand Gottes einen erhöhen. Frommer Stolz, dieses fromme Gefühl behindert Gottes Gnade. Die Sünde des geistlichen Stolzes ist so weit verbreitet in christlichen Kreisen. Ich bin besser. Besser wie die und jene, besser wie die ganzen Ausländer, besser wie die Moslems, besser wie die Hindus, besser wie die Kommunisten. Bilde nichts ein über deine große Erkenntnisse. Paulus sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten, furchtbar, das ist schrecklich. Satan schlägt mich mit Fäusten und dann sagt er auch, warum er so viel Hiebe unter der Gürtellinie bekommt. Damit ich mich nicht dieser hohen Erkenntnisse und Offenbarungen überhebe. Warum so viele Menschen leiden? Und wir denken, Mensch, der glaubt nicht richtig. Der steht nicht richtig. Paulus ist mal ein ganzes Jahr krank irgendwo gewesen auf seinen Missionsreisen. Also, der hat keinen Glauben. Satan schlägt mich mit Fäusten, damit ich mich nicht überhebe meiner großen Erleuchtung, meiner großen Erfahrung, meiner großen Erlebnisse. Viele Gaben hast du und so weiter. Und Gott hält dich klein, damit du dich nicht überhebst. Und viele Dinge können nicht wachsen, viele Gaben und viele Fähigkeiten und Erkenntnisse können sich nicht entwickeln und nicht freigesetzt werden, weil du noch zu stolz bist. Ja, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Die Toilette putzen, das mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Verstehst du? Verstehst du, ich bin zu Predigen berufen, ich bin zum Evangelisieren berufen, zum Reisedienst berufen. Aber alles ist Gnade. Der Größte unter euch sei euer aller Diener, steht in der Heiligen Schrift. Bei dir wächst nur Unkraut. Verstehst? Ja, die Köpfe hängen runter. Nein. Gott will, dass wir wirklich demütig sind. Alles, was dir in diesem Leben passiert und so weiter und erlebst, was du bekommst, was du erreichst, was du erarbeitest, ist alles dem Verfall unterworfen, alles so vergänglich. Stolz ist am häufigsten, ja, da, wo Schwachstellen sind, das überspielen wir das. Oh, da singen wir ganz besonders laut, da predigen wir besonders laut. Stolz, ja, ist verantwortlich, dass so vieles in unserem Leben verdirbt, was gut ist. Wir denken, ich profiliere mich jetzt. Nein, Gott will, dass wir demütig sind, bescheiden sind, gar nichts sind. Und ich habe eines mit meinem lieben Gott erlebt, da wo ich am wenigsten was hatte, am wenigsten was, wo mich vorbereitet habe, da war ich am meisten gesegnet. Gott segnet unsere Unfähigkeit, nicht unsere Fähigkeit. Da brauche ich keinen Segen von Gott. Aber meine Unfähigkeit, Herr, wenn du mir nicht hilfst. Paulus sagt, ich kam nach Korinth mit großer Angst, mit zitternden Knie, nachdem er da in Athen diese Pleite erlebte. Und da war er sehr erfolgreich in Korinth. Da hat er eine längere Zeit gewirkt und ist auch etwas entstanden. Die Gemeinde hat sich entwickelt, aber ich kam nur mit dem einen Wissen, auf das ich nur das Kreuz predige. Nur das Kreuz und sonst nichts anderes. Nur das Kreuz. Auch Heilige können stolz sein auf ihre Gnade. Ach, was ich schon alles von Gott bekommen habe. Was ich schon alles erlebt habe mit dem lieben Gott. Indem sie sich auf ihre Stärken was einbilden. Herr, ich habe Glauben, dass ich Berge versetzen könnte. Ja, und jetzt kommt ein Problem auf dich zu. Dann stirbst du an diesem Problem. So viele Helden, so viele Geistesmenschen, so viele Christen, so viele Heilige haben sich was eingebildet und sind zu Schanden geworden. Denkt der Elia, der holt Feuer vom Himmel. Und er erzählt dieses Weibstück Isebel was, morgen wird dein Kopf rollen. Und dann rennt er schon, nachdem er so groß gesprochen hat, Feuer vom Himmel fallen ließ und 800 Baalspriester getötet hatte. Viele Leute bilden sich was ein, was ich geleistet habe, Erweckungsfeuer gebracht. Und Elia hat wirklich Erweckungsfeuer dort auf dem Karmel gebracht. Aber nach diesen großen Erfahrungen, nach den großen Erlebnissen, kommt ein großes Tief, kommt die Depression, kommt der Angriff. Und wenn wir da nicht gerüstet sind, dann fallen wir durch. Wir sollen arm im Geist bleiben, steht in der Bibel, in der Bergpredigt. Die Armen im Geist, die werden das Himmelreich besitzen. Die geistlichen Bettler. Unsere Genügsamkeit soll sein, Herr, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 5. Paulus sagt nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber. Wir sind nicht tüchtig. Und Paulus hat wirklich studiert. Paulus ist wirklich jemand gewesen, der mehrere Sprachen sprach, der was zu sagen hatte. Ja, wir sind nicht tüchtig von uns selbst, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind durch Gott selbst. Er hat uns tüchtig gemacht zu den Dienern des neuen Bundes, nicht dem Buchstaben nach, nicht dem Gesetz nach, sondern dem Geiste nach. Er hat uns tüchtig gemacht. Was geschah mit Petrus? Bilde dir nichts ein, ist mein Thema. Was geschah mit den Aposteln? Die prahlten sich, als der Herr Jesus sagte, Petrus in Matthäus, in Markus Kapitel 14, Vers 29, Petrus, aber ich sage zu dir, wenn, ja, der Petrus sagt dem Herrn Jesus, sogar der rechtfertigt sich vor Jesus, ich kann mir vorstellen, setzt sich stramm hin. Und Petrus sagte zu ihm, wenn auch alle Ärgernis sich an dir ärgern, so doch nicht ich. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, lieber Petrus, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete weiter. Herr, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger Jesu. Verstehst du? Das Maul vollgenommen. Große Sprüche geklopft. Auch wenn alle dich verlassen, wir werden es dich nicht verlassen. Wir stehen zu dir, lieber Heiland. Und Petrus, ja, der bereitet sich jetzt einfach mit dem Teufel das Rennen aufzunehmen. Ich schaffe es jetzt, wir kennen. Wir schaffen es schon. Und was ist passiert? Er wurde vom Teufel gefault, bevor er sich überhaupt aus dem Tor rauswagte. Noch im Hof des hohen Priesters, noch da, wurde vom Teufel gefault. Und Jesus erlaubte dem Teufel, Petrus ein Bein zu stellen, damit seine eigene wahre Natur zu sehen und rauskommt und er erkennt, was für ein Mensch er ist. Sprüchemacher war ja nichts. Ein Sanguiniker, der groß redet. Und das war Gnade. Er kommt von diesem hohen Ross runter. Er muss absteigen. Plärrt wie ein kleiner Junge. Wir bilden uns so viel ein auf unsere Erfolge. Und deshalb hat der liebe Gott verboten, Menschen zu zählen. Wie viele Menschen haben sich bekehrt? Wie viele Menschen haben wir getauft? Wie viele Menschen haben wir getraut? Wie viele Menschen haben wir beerdigt? Ja, wie viele Menschen haben wir zum Herrn geführt? Gott ist verboten. Aber das liegt in unserer menschlichen Natur, sich anzugeben, stolz zu sein. David wurde stolz, obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Lies mal 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 3. David wurde stolz auf seine Regierung, auf seine Armee. Der beherrschte ein Reich von Mittelmeer bis fast zu Euphrat. Und da sprach Joab zu dem König hier in 2. Samuel 24, Vers 3. Der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie er es jetzt tut, noch 100-mal hinzu. Und dann will er wissen, wie viel, was soll er tun zu dem, was bis jetzt passiert ist, noch 100-mal dazu. Der dachte, es wird ein Weltreich werden, eine Supermacht wird Israel werden. Davon träumen die Juden heute noch, dass sie mal die Welt beherrschen werden und so weiter. Und 100-mal hinzu, dass mein Herr, der König, seine Augen Lust daran habe und so weiter, dass er vom Herrn erwartet, Herr, gib mir noch mehr. Ich habe 100.000 Mann, gib mir 1 Million Mann. Vielleicht, das wollt ihr wissen, wie viel Mann habe ich unter Waffen? Alles, was wir haben, ist sowieso uns geliehen. Alles, was wir haben, ist nur geliehen. Ja, alles nur ja, zur Verfügung gestellt. Wir sind nur Verwalter und wir sollten gute Verwalter sein in dieser Sache. Wir bilden uns ein auf unseren Charakter, auf unsere Eigenschaften, auf unsere Herkunft. Ich bin aus dem Stamme Benjamin, hat der Paulus gesagt. Aber unser Schrank ist leer, Leute. Was wir brauchen, ist der Nachschub Gottes. Ohne dich, Herr, können wir nichts tun. Wir singen ein schönes Lied. Das sollten wir vielleicht viel mehr singen. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Ich brauche dich. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr Jesus. Das vergessen wir so schnell. Sobald es ein bisschen besser geht, sobald wir wieder Oberwasser haben, dann vergessen wir, dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Wir bilden uns ein. Wir haben noch so viel Zeit. Auch das ist Einbildung. Ich habe noch so viel Zeit, ich bin noch jung. Vor mir ist noch das ganze Leben, die ganze Zukunft. Auch wenn es stimmt. Aber wie schnell kann das Leben einem genommen werden? Wie schnell überschätzt man sich? Wie schnell übernimmt man sich, überfordert man sich? Oder wie schnell überbewertet man sein Leben? Ein Unfall, ein Schlaganfall, eine Katastrophe, eine Krankheit, ein Bluterguss. Und schon ist es passiert. Man tritt nur irgendwie aus Versehen auf einen rostigen Nagel. Und dann ist die Sache gelaufen. Eine Epidemie, wie dieser Coronavirus jetzt, das bringt alles zum Stillstand. Die ganze Wirtschaft, die ganze Weltwirtschaft, alle Räder stehen still, plötzlich Kurzarbeit. Plötzlich die Firma geht pleite, plötzlich fallen die Aktienkurse, plötzlich fällt der Strom aus, ein Blackout. Wie schnell kann das gehen? Und wie schnell zerplatzen die Träume? Das ganze Prahlen hat ein Ende. Ich denke nur an diesen reichen Kornbauer. Ja, die Ernte ist so reich. Ich bin so gesegnet. Halleluja, Vater, ich danke dir. Vielleicht hat er Gott gedankt. Ich muss eine größere Scheune bauen, mein Silo vergrößern. Er hat Erfolg gehabt. Gott war mit ihm. Und dann plötzlich über Nacht Corona-Pandemie, plötzlich wird seine Seele gefordert, plötzlich ist schwer krank. Und was wird das sein, was du bereitet hast? Überleg einmal. Viele bilden sich was ein gegenüber anderen Christen. Mensch, das sollte schon viel weiter sein wie und so weiter. Und ist immer noch am Punkt Null und dreht sich noch immer im Kreis. Weißt du, wir sind manchmal stolz über uns selbst. Ich bin schon so weit. Aber wir haben vergessen, dass wir auch mal Kinder waren, dass wir auch mal Anfänger waren, dass wir auch mal in dem Kindergarten waren und dass wir auch mal das ABC lernen mussten und Fehler gemacht haben und gezweifelt haben und Angst gehabt haben und vieles nicht verstanden haben. Wir haben es vergessen. Wie schnell? Und wir bilden uns ein, ich bin schon viel weiter. Niemand denke zu viel von sich selber, steht einmal in der Bibel. Galater Kapitel 6, Vers 1, Brüder, Schwestern, heißt es hier, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm mit einem sanftmütigen Geist zurecht, ihr, die ihr geistig seid. Wenn du wirklich schon so weit bist, dann solltest du dem schwachen Bruder, der schwachen Schwester helfen, komm, Kopf hoch, auf die Schulter zu klopfen, mach weiter und sieh doch auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wurdest. Oder werdest einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gott warnt uns vor Übermütigkeit, vor übertriebener Geistlichkeit. Ich bin so geistlich. Halleluja, Heiland. Ich danke dir, dass ich den Heiligen Geist habe, dass ich in Sprachen rede, dass ich das kann und das kann und das kann und das kann. Und die Frage ist, hast du Liebe? Ja, Gott warnt uns vor Übermütigkeit und Supergeistlichkeit. Wie sind wir zu den anderen? Ja, wir sind manchmal unfreundlich, überheblich, arrogant, großtuerisch, dominant. Da schämt sich die Schwester oder der Bruder in der Gemeinde. Also so kann ich nicht beten wie die oder der. Wir haben in Heilbronn, als ich die Gemeinde übernommen habe in Heilbronn, da war so ein kleiner Bruder und da betet, lieber Gott, ich danke dir und ich preise dich mit einer tiefen Stimme. Aber ich dachte, Mensch, guck mal, so geistliche Leute sind hier in Heilbronn. Und als ich dann den Bruder kennenlernte, du, dass seine Frau geschlagen, dass sich unmöglich benommen, ich musste dem sogar vom Abendmahl ausschließen, habe gesagt, Bruder, wenn du nicht dein Leben änderst, kannst, ja, Gott kann dich nicht gebrauchen. Aber ganz große Töne gespuckt. Ja, du kannst heute stehen und hier heißt es in der Bibel, es kann jetzt gerade dir gut gehen im Augenblick, aber morgen bist du wieder liegst du wieder auf der Nase, morgen kannst du wieder stolpern. Wir sind alles Gnadenkinder, Geschwister. Wir leben alle von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes. Keiner kann sich was einbilden. Ich kann morgen genauso auf dem Boden liegen, auf der Nase liegen, auf alle vier krabbeln. Und mir geht's genau dann so schlecht wie dir. Yes, we can. Oder das schaffe ich. Schau, was da draus geworden ist, aus diesen ganzen frommen Sprüchen. Und dann kommt so ein kleiner, unsichtbarer Coronavirus, den man gar nicht gesehen hat, noch nicht mal dafür entdeckt hat. Und dann legt alles lahm. Yes, we can. Und jetzt zappelt man. Und mit zittriger Stimme gibt man bekannt, was man alles tun muss. Und so weiter. Yes, we can. Lasst uns demütig bleiben. Bilde dir nichts ein. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Hochmut kommt immer vor dem Fall. Und ihr habt Angst für Amerika, ihr habt Angst für Trump, ihr habt Angst für manche Politiker, die sich so etwas Großes einbilden. Als jetzt diese Farbigen auf die Straße gingen und demonstrierten vom Weißen Haus, hat er sich im Bunker versteckt, der gute Mann. Und dann steht er mit der Bibel und demonstriert da ganz groß. Ja, alles Heuchelei. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Da kann man auch nicht den lieben Gott als Vorspann nehmen und als Zugpferd. Jetzt muss der liebe Gott helfen, retten. Nein, wir müssen demütig sein. Von der Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes sind wir alle abhängig. Wir leben von der Hand Gottes. Wir brauchen seine Segnungen, seinen Beistand. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Lieber Gott, hilf uns demütig zu sein, unsere Grenzen zu erkennen und zu erkennen, dass wir von dir abhängig sind und abhängig bleiben müssen, sonst läuft bei uns nichts. Gott, wir hängen alle an deinem Tropf, an deiner Maschine, wir leben von deiner Gnade, Vater. Wir sind auf dich angewiesen, von morgens früh bis abends spät, selbst in der Nacht. Halte du uns, dann stehen wir, dann bleiben wir. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir sagen können, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Jesus, ich brauche dich alle Zeit, auch am Sonntag, auch wenn es mir gut geht, ich brauche dich und ich kann mich nicht verselbstständigen. Ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich muss dich haben. Preis dem Herrn. Jesus, ich segne alle lieben Geschwister, die jetzt durch Tiefen gehen müssen. Wir alle müssen durch Tiefen gehen. Ja, auch wenn ich im Tal des Todes wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei uns und du trägst uns, lieber Heiland. Ich segne deine Kinder, die ehrlich dich suchen von ganzem Herzen. Den Demütigen schenkst du Gnade. Amen.